Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Pia Behme. Hallo. Die Alternativmedienmacher, so betitelt der Spiegel einen Artikel über das Paar, dem die Berliner Zeitung gehört. Die Tageszeitung wirft dem Spiegel daraufhin Lust am taktischen Foul vor. Wir schauen uns den Streit zwischen den beiden Medien gleich genauer an. Vorher aber zu jemandem, von dem wir so lange nichts mehr gehört haben. Julian Assange hat sich zum ersten Mal seit seiner Inhaftierung 2019 öffentlich geäußert. Der WikiLeaks-Gründer war im Juni freigelassen worden, nachdem er 14 Jahre in Hausarrest, Botschaftsasyl und einem britischen Hochsicherheitsgefängnis verbracht hatte. Heute sprach er vor dem Menschenrechtsausschuss des Europarats in Straßburg und forderte unter anderem einen besseren Schutz für JournalistInnen. Annabel Brockhus berichtet.
Für Julian Assange ist klar: Seine Verurteilung ist ein Präzedenzfall.
When one of us falls through the cracks, soon enough those cracks will widen and take the rest of us down.
Wenn einer durch die Risse fällt, werden die Risse größer und die anderen werden mitgezogen. 3 Monate nach seiner Freilassung spricht der WikiLeaks-Gründer das erste Mal öffentlich und sagt ganz deutlich:
I am not free today because the system worked.
Er sei heute nicht frei, weil das System funktioniere, sondern weil er sich des Journalismus schuldig bekannt hätte. Schuldig, eine Quelle nach Informationen zu fragen und Menschen zu informieren.
They pled guilty to informing the public what that information was.
Sein Fall zeige, nur US-Amerikaner hätten ein Recht auf Meinungsfreiheit, Europäer und andere Staatsbürger nicht.
Only US citizens have free speech rights. Europeans and other nationalities do not have free speech rights.
Assange hatte 2010 eine Reihe geheimer Dokumente über Einsätze der US-Armee im Irak und in Afghanistan veröffentlicht und war deshalb wegen Spionage angeklagt. 7 Jahre lang verbrachte der WikiLeaks-Gründer als politischer Flüchtling in der ecuadorianischen Botschaft in London. Anschließend war er 5 Jahre lang im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh inhaftiert. Für den Menschenrechtsausschuss des Europarates hat die isländische Abgeordnete Thorhildur Sunna Evarsdottir einen Bericht zu Julian Assange Inhaftierung und Verurteilung verfasst.
Sadly, instead of prosecuting the perpetrators of the crime so disclosed.
Es sei traurig, dass die USA statt der Täter den Whistleblower und Journalisten verurteilt hätten. Das dürfe nicht wieder passieren, betont die Isländerin.
So that it may never happen again.
Assange sagt heute selbst, er habe sich vor der Veröffentlichung der Dokumente auf Schikanen und Gerichtsprozesse eingestellt. Er wäre aber naiv gewesen, an das Gesetz zu glauben.
My naivete was believing in the law.
Julian Assange ist der erste Journalist, der unter dem Spionagegesetz der USA für schuldig befunden wurde. Dennoch, auf die Frage, ob er wieder so handeln würde, sagt er: Mit mehr Ressourcen hätte die Wirkung noch größer sein können. Gleichzeitig aber hätte er die Medienpartner für die Veröffentlichungen anders ausgewählt.
There are different media partners that perhaps we could have chosen differently.
Er habe erst später verstanden, wem er vertrauen konnte und wem nicht. Schließlich sei es aber einfach. Journalisten sollten nicht verfolgt werden dafür, dass sie ihre Arbeit machen. Im Gegenteil, sie müssten besser geschützt werden. Denn er sehe heute mehr Geheimhaltung, mehr Repressalien, mehr Selbstzensur als früher.
I see more secrecy, more retaliation for telling the truth and more self-censorship.
Die Frage, wie Journalisten in Kriegsgebieten wie der Ukraine oder Gaza besser geschützt werden könnten, gibt Assange an WikiLeaks-Chefredakteur Christian Rapson weiter. Er sei müde.
It is hard to give out advice.
Es sei schwer, einen Rat zu geben, sagt Rapson. Man könne nur auf die Situation aufmerksam machen, denn man braucht Informationen über diese Kriege. Allein im Gaza-Krieg sind seit vergangenem Oktober etwa 130 Medienschaffende gestorben. Assange macht deutlich, dass ihm die neue Normalität nicht leicht fällt. Über seine Zeit im Hochsicherheitsgefängnis will er nicht sprechen. Fragen beantwortet er ausweichend.
I'm yet not fully equipped to speak about what I have endured.
Er sei noch nicht in der Lage, darüber zu reden. Die Erfahrung jahrelanger Isolation sei nur schwer zu vermitteln. Sie entziehe einem den Sinn für das eigene Ich.
It strips away one's sense of self, leaving only the raw essence of existence.
Der Menschenrechtsausschuss des Europarates interessiert sich gezielt für die Haftbedingungen von Julian Assange. Großbritannien habe versäumt, Assange Meinungsfreiheit richtig zu schützen. Der Ausschuss fordert, dass Großbritannien untersucht, warum Assange so lange in Auslieferungshaft in Belmarsh saß. In dem Gefängnis werden sonst nur Menschen festgehalten, die des Terrorismus verdächtigt oder verurteilt wurden.
Der WikiLeaks-Gründer Julian Assange hat vor dem Europarat gesprochen. Der Bericht von Annabel Brockhus. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk soll reformiert werden. Die Vorschläge der Landesregierungen sind jetzt seit ein paar Tagen raus. Wir haben auch gestern hier bei Medias Res darüber berichtet. Und jetzt hat sich auch schon einer der entscheidenden Politiker zu Wort gemeldet, Rainer Haseloff, Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt. In einem Interview mit der FAZ spricht er vor allem zur geplanten, aber umstrittenen Erhöhung des Rundfunkbeitrags. Und das hat deshalb Brisanz, weil der Landtag von Sachsen-Anhalt schon mal einer geplanten Erhöhung nicht zugestimmt hat. Vor 4 Jahren war das. ARD, ZDF und Deutschlandradio sind dann vor das Bundesverfassungsgericht gezogen und die RichterInnen haben den Öffentlich-Rechtlichen Recht gegeben. Mit unserem Medienpolitik-Fachmann Christoph Sterns habe ich heute Mittag darüber gesprochen und ihn zunächst gefragt, was Haseloff in dem Interview genau gesagt hat.
Erstmal ist interessant, dass er überhaupt was sagt, und zwar wenige Tage wirklich, nachdem er und seine Kolleginnen und Kollegen einen Entwurf öffentlich zur Anhörung gestellt haben, dazu, was sich in den nächsten Jahren alles ändern soll bei den Öffentlich-Rechtlichen. Und um das nochmal ganz kurz zusammenzufassen, es soll weniger Radiosender geben bei der ARD, weniger kleine Fernsehsender, sowas wie Dreisat könnte verschwinden, mehr Zusammenarbeit, mehr gemeinsame Technik und so weiter. Ja, und das Ganze soll vor allem auch Geld sparen und dabei helfen, dass der Rundfunkbeitrag in Zukunft nicht oder kaum steigen muss. So, und da ist es jetzt wirklich bemerkenswert, dass Haseloff kurz danach in einem FAZ-Interview sagt, egal wie diese Reformen ganz genau aussehen und umgesetzt werden, es wird definitiv keine Erhöhung des Rundfunkbeitrags mit uns, mit Sachsen-Anhalt geben. Obwohl die unabhängige Expertenkommission KEF ausgerechnet hat, dass der Beitrag ab Januar von 18,36 Euro pro Monat und Haushalt auf 18,94 Euro steigen soll. Und obwohl die Idee anderer Medienpolitikerinnen und Politiker war, jetzt große Reformen auf den Weg zu bringen für die lange Sicht und dafür jetzt diese unbeliebte Steigerung des Rundfunkbeitrags hinzunehmen, auch weil die Länder da eigentlich nicht drumherum kommen.
Und die kommen da nicht drumherum, weil ARD, ZDF und Deutschlandradio einen Anspruch auf die Erhöhung haben.
Das ist wahrscheinlich so, zumindest war das beim letzten Mal so, als nämlich Sachsen-Anhalt schon mal nicht zugestimmt hat. Damals ist das an das Bundesverfassungsgericht dann gegangen, weil ARD, ZDF und Deutschlandradio geklagt haben. Die haben dann auch Recht bekommen. Und das bedeutet, das wäre auch durchaus dieses Mal zu erwarten oder zumindest die Möglichkeit. Und deswegen ist das Ganze wirklich schon bemerkenswert.
Was schlägt Haseloff denn stattdessen vor?
Ja, er sagt, dass der Beitrag von 18,36 Euro in Kraft bleibt, bis ein neuer Staatsvertrag verabschiedet wird. Das stimmt auch, aber eben nur, wenn die Öffentlich-Rechtlichen nicht klagen, beziehungsweise wenn das Bundesverfassungsgericht nicht sagt, ja, der muss tatsächlich steigen, dieser Beitrag. Haseloff sagt, Zitat, ich bin dafür, dass wir bei dieser Frage jetzt eine Auszeit nehmen und abwarten, wie die Reformen wirken. Und das ist wirklich eine interessante Aussage, weil die Frage ist, ob sich die Anstalten auch diese Auszeit nehmen, weil die das Geld einfach eingeplant haben. Das hat Kai Gnifke, der ARD-Vorsitzende und SWR-Intendant, auch nochmal letzte Woche vor wenigen Tagen wirklich genau gesagt, dass die eben keinen Plan B haben, sondern dass sie dieses Geld, diese Erhöhung direkt eingeplant haben und das auch nicht für irgendwelche zusätzlichen Zukunftsprojekte oder so, sondern für den Bestand. Also die Rücklagen sind mehr oder weniger aufgebraucht, beziehungsweise werden demnächst aufgebraucht sein. Außerdem gibt es ja auch eine Teuerung, die auch bei den Öffentlich-Rechtlichen sich niederschlägt. Also das ist jetzt nicht so, dass die sich da irgendwas herbei fantasieren und eben sagen, sie haben keinen Plan B, wir brauchen genau dieses Geld.
Okay, kann man dann sagen, das läuft jetzt auf eine Klage hinaus?
Ja, darauf wollen sich die Öffentlich-Rechtlichen wiederum im Moment nicht festlegen, obwohl zum Beispiel der Intendant vom Mitteldeutschen Rundfunk, Ralf Ludwig, der hat schon vor Monaten eine Klage in Aussicht gestellt, relativ deutlich. Aber der ARD-Vorsitzende Kai Gnifke hat deutlich vorsichtiger formuliert.
Wir vertrauen darauf, dass alle Beteiligten sich innerhalb des gesetzlich vorgesehenen Rahmens bewegen. Wir setzen drauf, dass wir alle innerhalb des gesetzlichen Verfahrens bleiben. Und diese Chance sehe ich nach wie vor.
Das ist schon auch wiederum bemerkenswert, dass er diese Chance nach wie vor sieht, obwohl eben Rainer Haseloff zum Beispiel ganz klar sagt, nö, Erhöhung mit uns auf gar keinen Fall. Ich habe heute nochmal nachgefragt, mir hat ein ARD-Sprecher mitgeteilt, dass die ARD weiterhin im Blick behält, wie sich die Länder verhalten und was sie beschließen, heißt aber auch, bisher sagen sie nicht, jo, wenn Rainer Haseloff das sagt, dann klagen wir jetzt. Also die wollen sich das nach wie vor so ein bisschen offen halten wahrscheinlich.
Okay, das heißt, alle warten jetzt erstmal ab.
Ja, so ein bisschen ist das so zu verstehen. Haseloff sagt zum Beispiel, dass er eben auch erstmal nichts machen will, also keine Erhöhung anregen will. Aber es gibt natürlich auch noch andere Beteiligte und die werden versuchen, Abtrünnige wie Sachsen-Anhalt oder Bayern oder Mecklenburg-Vorpommern noch an Bord zu bekommen. Außerdem wollen sich die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten Ende Oktober bei der Ministerpräsidentenkonferenz mit der Finanzierung der Öffentlich-Rechtlichen befassen. Bis dahin soll auch ein Sondergutachten der Expertenkommission KEF vorliegen. Das zeigt, wie genau sich die geplanten Reformen überhaupt auswirken. Ist auch interessant, weil das kommt erst diese Woche und das heißt, da weiß die Politik bis jetzt noch nicht mal, wie sich ihre Reformen übrigens überhaupt finanziell auswirken. Und was sich jetzt wirklich zeigt, die Einsparvorschläge, die werden keine Auswirkungen auf die nächste Zeit haben, auf die nächste Beitragsperiode ab 2025. Das bestätigt nämlich auch Heike Raab, SPD-Medienpolitikerin und Staatssekretärin von Rheinland-Pfalz. Die hat ein Interview gegeben der Fachseite dwdl.de. Da sagt sie, das Ganze wird erst 2028 oder später wirksam. Und sie sagt auch, dass der Rundfunkbeitrag frühestens im August oder September 2025 steigen kann, wenn überhaupt, weil es vorher keinen Beschluss geben wird. Und auch da wäre, selbst wenn der erst im August steigt, wieder die große Frage, ob die Anstalten das so hinnehmen werden oder selbst dagegen schon klagen.
Christoph Sterz aus der Medias Res Redaktion hat für uns die jüngsten Äußerungen zur geplanten Erhöhung des Rundfunkbeitrags eingeordnet. Haben Sie sich heute schon von Ihrem Handy ablenken lassen, die Zeit auf Social Media einfach vergessen oder was Sie dort eigentlich machen wollten? Die übermäßige und unkontrollierte Nutzung sozialer Netzwerke, die kann zum Problem werden. Und wie weit verbreitet das unter Jugendlichen ist, das hat erst jüngst wieder eine Studie der Weltgesundheitsorganisation gezeigt. Lena Fuhrmann hat sich das Problem Social Media Sucht bei Jugendlichen genauer für uns angeschaut und sich gefragt, wie junge Menschen besser geschützt werden können.
Erinnerungen, unbeantwortete Nachrichten und neue Likes. Unser Smartphone will ständig unsere Aufmerksamkeit. Oft geben wir ihm die auch gerne und merken erst nach Stunden überrascht, dass wir immer noch durch TikTok, Instagram und Co. scrollen. Nicht nur Erwachsenen geht das so, sondern auch vielen Kindern und Jugendlichen. Das verdeutlicht eine aktuelle Studie der WHO, für die 11-, 13- und 15-Jährige aus Europa, Zentralasien und Kanada befragt wurden. Mehr als jedem Zehnten attestiert der Bericht eine suchtähnliche Nutzung sozialer Netzwerke. Seit der letzten Studie von 2018 hat dieser Anteil zugenommen.
Mich überraschen die Zahlen von der WHO leider nicht,
sagt Psychologin Isabel Brandhorst. Sie leitet die Forschungsgruppe Internetnutzungsstörungen am Universitätsklinikum Tübingen.
Wir haben uns in der Gesellschaft schon ein Stück weit daran gewöhnt, dass soziale Netzwerke uns mehr fesseln, als wir es vielleicht eigentlich wollen. Und damit haben wir natürlich auch eine Akzeptanz und wenig Gegensteuerung von der Gesellschaft.
Dabei kann ein übermäßiger Konsum, gerade für Kinder und Jugendliche, schädlich sein und sich schließlich zu einer Sucht entwickeln. Die ist von der WHO noch nicht als Erkrankung anerkannt, im Gegensatz zur Computerspielsucht. Man greift auf deren Merkmale zurück, um die Social-Media-Sucht zu beschreiben, erklärt Brandhorst. Von der spricht man, sobald mehrere Kriterien über ein Jahr zusammenkommen. Betroffene verlieren etwa die Kontrolle darüber, wie lange und wie häufig sie auf den Plattformen unterwegs sind.
Dann die Priorisierung der Social-Media-Nutzung gegenüber anderen Lebensbereichen, dass man also regelmäßig Dinge vernachlässigt und eher an Social Media unterwegs ist. Und dann die negativen Konsequenzen, die daraus entstehen. Und das Verhalten wird aber trotzdem fortgeführt. Also negative Konsequenzen wären beispielsweise, dass die schulischen Leistungen schlechter werden, man in Konflikte gerät mit Freunden, man zu wenig schläft, man sich zunehmend unwohl oder traurig fühlt.
Sind junge Menschen in dieser Situation, ist Hilfe wichtig, beispielsweise durch Beratungsstellen. Eine von ihnen ist U-Port. Die Organisation wurde 2010 von der Niedersächsischen Landesmedienanstalt ins Leben gerufen und bietet eine Online-Plattform, die über Probleme im Netz aufklärt, darunter auch Mediensucht. Betroffene finden Informationen, Kontaktstellen und können sich anonym beraten lassen. Dazu gibt es sogenannte U-Port-Scouts wie Pascal. Ehrenamtliche Jugendliche und junge Erwachsene, die eine Ausbildung mit Expertinnen und Experten durchlaufen haben.
Bei uns haben, denke ich mal, viele anfragende Personen im Gedächtnis, ja okay, die sind gleich alt wie ich, mit denen schwimme ich auf einer Wellenlänge. Da ist sozusagen kein Unterschied von, dass die eine Person irgendwie älter ist, dass man die vielleicht mit sie ansprechen muss oder so, sondern da ist man einfach auf derselben Ebene.
Immer wieder melden sich Jugendliche, die merken, dass sie zu viel Zeit in sozialen Netzwerken verbringen. Von den Scouts wollen sie wissen, wie kann ich das unter Kontrolle bringen? Pascal rät, etwa die Bildschirmzeiten durch die Einstellungen oder mit Apps zu begrenzen.
Man kann sich da zum Beispiel selber jetzt in der Bildschirmzeit oder auch in der Parent Control Zeiten festlegen, dass man dann entweder nach einer bestimmten Zeit mal eine Erinnerung bekommt, du bist jetzt schon relativ lang auf dein Handy, auf dein Tablet, willst du nicht eine Pause machen? Oder man kann sogar so einstellen, dass man sich tatsächlich nach einer Zeit aussperrt.
Auch App-Benachrichtigungen auszustellen oder zu reduzieren kann helfen. Die verleiten oft dazu, überhaupt erst auf das Handy zu schauen. Damit es gar nicht erst zur Sucht kommt, ist Prävention gefragt. Psychologin Isabel Brandhorst betont, dass Kinder nicht zu früh auf Social Media sein sollten. Am besten erst im Jugendalter und mit geschulter Medienkompetenz. Sind sie angemeldet, sollten Eltern sie intensiv begleiten, zeitlich und inhaltlich. Es brauche einen gesellschaftlichen Diskurs.
Nicht nur unter den Erwachsenen, da passiert er jetzt schon gerade, immer mit dem erhobenen Zeigefinger auf die Jugendlichen gerichtet. Wir brauchen Diskussionen unter den Jugendlichen. Also ich würde mich sehr freuen, wenn die Schule da ihre Verantwortung flächendeckend bewusster wahrnehmen könnte und diese Chance nutzen könnte, dass sie alle Jugendlichen da haben, um mit denen in Austausch zu gehen.
Auch die Weltgesundheitsorganisation sieht Schulen, Pädagogen, aber auch die Plattformen in der Pflicht, damit junge Menschen in Zukunft hoffentlich gesünder und informierter auf Social Media unterwegs sind.
Lena Fuhrmann über den Umgang von Jugendlichen mit Social Media. Seitdem das Unternehmerpaar Holger und Silke Friedrich die Berliner Zeitung gekauft haben, hat sich bei der Tageszeitung viel verändert. Und das sorgt immer mal wieder für Aufmerksamkeit. Vor kurzem etwa in einem Bericht des Magazins Der Spiegel, auf den dann ein offener Brief der Berliner Zeitung folgte, in dem von Diffamierung die Rede war. Über diesen Streit habe ich vor der Sendung mit dem Medienjournalisten Steffen Grimberg gesprochen. Er leitet den Mediendienst der Katholischen Nachrichtenagentur und ist Vorsitzender des Deutschen Journalistenverbands Berlin und Brandenburg. Ich wollte von ihm wissen, was der Spiegel der Berliner Zeitung denn genau vorwirft.
Der Spiegel hat sich ja schon häufiger mit der Berliner Zeitung beschäftigt. Der aktuelle Beitrag hat den Titel Die Alternativmedienmacher und Stefan Kuzmani, Offenlegung, den Kollegen kenne ich noch früher von einer gemeinsamen Zeit bei der Taz, beschreibt darin, dass eben immer mehr, vor allem auch ehemalige Mitarbeiter der Berliner Zeitung, mit großem Unverständnis und Unmut sehen, dass sich die Berliner Zeitung immer mehr Themen öffnet, die wir eben eigentlich in diesen sogenannten Alternativmedien verorten. Und er beschreibt eine Geschichte, die mit dem Eigentümer und Verleger der Berliner Zeitung eben sehr viel zu tun hat, nämlich dem Ostberliner Softwaremillionär Holger Friedrich und seiner Frau Silke. Die haben die Zeitung ja vor einiger Zeit übernommen und umgebaut, wie sie selber sagen, sehr erfolgreich. Die Berliner Zeitung ist nach eigener Darstellung profitabel. Richtig überprüfen kann man das von außen leider nicht. Und sie setzen eben gerade online jetzt auf ein, wie sie sagen, sehr, sehr großes Meinungsspektrum. Und da wirft ihnen der Spiegel jetzt vor, dass das aber in Wirklichkeit keine Vielfalt sei, sondern doch in eine ganz bestimmte Richtung ginge.
Und wie hat die Berliner Zeitung darauf reagiert?
Die Berliner Zeitung wirft dem Spiegel jetzt vor, sie zu diffamieren. Es gibt einen großen offenen Brief, der jetzt in der Berliner Zeitung war, in der Samstagsausgabe. Und da schreibt interessanterweise aber nicht Herr Friedrich selber, er lässt das seine Chefredaktion machen und den Herausgeber der Berliner Zeitung, Michael Mayer. Und sie sind erstmal ironisch und sagen, naja, dass sie uns so eine große Geschichte widmet, das zeugt ja von einer gewissen Wertschätzung. Aber sie sagen, das ist keine kritische Berichterstattung, sondern das ist eben wirklich Diffamierung und unter der Gürtellinie. Man habe dem Spiegel durchaus Tor und Tür geöffnet. Und das sei nun dabei rausgekommen, das stellt der Spiegel übrigens anders dar. Also der Spiegelautor sagt, er hat mehrfach versucht, mit Holger Friedrich ins Gespräch zu kommen. Das hat aber bis auf ein paar Worte am Fahrstuhl nicht stattgefunden.
Was spricht denn für die jeweilige Darstellung?
Naja, ich glaube, dass der Spiegel schon grosso modo richtig liegt. Die Berliner Zeitung hat sich sehr, sehr stark unter den Friedrichs wieder dem, ich sag mal, ostdeutschen Denken und Fühlen, wie sie es sehen, geöffnet und sagt, das ist, und das stimmt auch, das wird in anderen überregionalen Medien so gut wie gar nicht reflektiert, kommt da gar nicht richtig vor. Und wir wollen dem eben jetzt hier einen entsprechenden Platz in seiner ganzen Vielfalt bieten. Und dadurch werden dann natürlich auch entsprechende Stimmen, die wir ja gerade in den ostdeutschen Bundesländern haben, wo aufgrund vielleicht auch der DDR-Vergangenheit eben doch ein anderes Verhältnis beispielsweise zu Russland da ist, wo die Unterstützung der Ukraine im Krieg gegen Russland kritischer gesehen wird, wo eben die Forderungen, doch Friedensverhandlungen aufzunehmen oder irgendwie mehr für eine friedliche Lösung zu tun, deutlich lauter sind als beispielsweise in den westdeutschen Bundesländern. Diese Meinungen kommen eben sehr, sehr stark in der Berliner Zeitung vor, vor allem auch in ihrem Online-Auftritt. Und dort wird auch weiterhin sehr, sehr kritisch über die Corona-Maßnahmen berichtet, auch mit einem gewissen Unterton, den ich mal salopp zusammenfassen würde mit, da sei eben ein ganzes Volk hinter die Fichte geführt worden in einem unzulässigen Maße. Also ich glaube, da liegt der Spiegel schon richtig. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, auch die Berliner Zeitung hat natürlich jedes Recht, diese besonderen Blickwinkel, die tatsächlich, wie ich gerade schon sagte, ja woanders nicht so deutlich vorkommen, bei sich aufzunehmen, sich zu öffnen, muss sich dann aber, finde ich, eben auch einer solchen Diskussion stellen.
Sie haben jetzt diese inhaltliche Neuausrichtung erwähnt. Welches Ziel verfolgen Holger und Silke Friedrich denn mit der Veränderung der Berliner Zeitung?
Na, zum einen wollen sie die Zeitung, glaube ich, wieder profitabel machen, was ihnen nach eigener Darstellung ja gelungen ist. Sie wollen sie neu aufstellen. Man setzt eben sehr stark auf den Online-Auftritt. Ich nehme mal an, wir werden auch noch die Zeit erleben, wo auch die Berliner Zeitung nur noch am Wochenende gedruckt erscheint. Man hat ja sehr viel in eine ganz üppige Wochenendausgabe investiert, die also auch schon eher den Charakter einer Wochenzeitung hat. Da könnte also auch die gedruckte Ausgabe unter der Woche in nächster Zeit mittelfristig eingestellt werden. Und insgesamt geht es, glaube ich, Friedrich darum, auch Journalismus neu zu definieren. Er versteht sich ja durchaus als Verleger, mischt sich dort ein, auch in die Diskussion, tut das aber eher aus einer unternehmerischen Sicht, auch der IT-Sicht. Er kommt ja eben aus der IT-Branche. Er hat beispielsweise den ehemaligen Bild-Zeitungs-Chefredakteur, der ja mit internem Material von Springer bei der Berliner Zeitung angeklopft hatte, nicht etwa sozusagen hereingebeten und dann hat man ihn, wie das normalerweise üblich ist, mit Quellenschutz versorgt, sondern Friedrich hat sich selber bei Springer gemeldet und hat gesagt, wisst ihr eigentlich, dass hier euer ehemaliger Kollege mit offensichtlich schmutziger Wäsche bei uns vor der Tür steht. Das hat ihm damals dann sogar eine Rüge vom Deutschen Presserat eingebracht, also Holger Friedrich. Und hier zeigt sich, dass er, glaube ich, von Journalismus jedenfalls ein ganz anderes Verständnis hat, als das bei uns gut und richtigerweise eigentlich gilt.
Mit dem Leiter des KNA-Mediendienstes, Steffen Grimberg, haben wir auf die Berliner Zeitung geschaut. Und das war Medias Res für heute. Nach den Nachrichten geht es hier mit dem Büchermarkt weiter. Ich bin Pia Behme und wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag.